Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Fölock Iserlohn.
Herzlich willkommen im Glashaus, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute Abend wollen wir über ein besonderes Thema sprechen. Der 31. Oktober 1517, da hat Dr. Martin Luther in Wittenberg an der Schlosskirche die 95 Thesen angeschlagen. Und heute wollen wir über die Reformation sprechen, und zwar ganz gezielt über Reformation in der Grafschaft Mark. Wie hat sie sich ausgewirkt? Dazu habe ich eingeladen Dr. Gottfried Abrath, Pfarrer hier an der Erlösergemeinde in Iserlohn. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Herr Dr. Abrath, Sie haben ja mir gesagt, dass die Reformation in einer Räucherkammer in Gerlingsen begann. Ja, mir hat es dann gleich 25 Fragezeichen in den Kopf gesetzt.
Ja, da kann man mal drüber reden. Aber sitzen wir da erstmal bei der letzten Woche an. Viele hatten ja Ferienurlaub, aber vielleicht haben Sie doch bemerkt, dass da ja ein Feiertag zusätzlich war.
Ja, den bemerken wir immer.
Das ist jetzt vorbei. 500 Jahre, da kann man ja mal fragen, was bedeutet das eigentlich noch für uns? Hat das eine Bedeutung oder ist das nur schön, dass man dann länger noch Urlaub macht?
Was heißt das für uns? Zwischen 1517 und 1648 bezeichnet ja im engeren Sinn eine kirchliche Erneuerungsbewegung. Ja. Wie war's?
Ja, also da gibt's ja diesen schönen lateinischen Satz, Ecclesia semper reformanda est. Das könnte man übersetzen mit, die Kirche ist ständig zu reformieren. Also das hört eigentlich gar nicht auf, nicht 1648, sondern das sollte weitergehen. Und wenn wir da mal so in die Vergangenheit schauen, auf die Landkarte von Deutschland, die ist ja wie ein bunter Flickenteppich gewesen. Das war ja nicht so schön einheitlich mit 16 Bundesländern. Da gab es ja viel mehr kleine Grafschaften und Landschaften. Und wenn wir dann uns bewusst machen, dass, man spricht ja vom Lutherjahr, der hat jetzt auch demnächst Geburtstag, aber dass es eigentlich eine Bewegung war, die viel größere Ausmaße hatte, mit Erasmus von Rotterdam, der hat jetzt wesentlich dazu beigetragen, nämlich den sogenannten Humanismus vorangetrieben. Das hieß eigentlich, wir wollen mal wieder Griechisch und auch Hebräisch lesen, Lateinisch sowieso, und das verstehen, was in der Antike eigentlich für Weisheit vorhanden ist.
Um die Zeit 1517?
Das war eigentlich schon ein bisschen früher auch. Es hat sich dann Ende des 15. Jahrhunderts schon angebahnt. Und das hatte einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Reformatoren. Und dann war Luther ja nicht allein. Er hatte ja seinen Freund Philipp Melanchthon. Das war ein Gräzist von höchstem Grad. Der war Spezialist und konnte Griechisch und Hebräisch und hat ihm sehr geholfen. Es gab Zwingli in Zürich, Bucer zum Beispiel in Straßburg, wo es gab später dann Calvin in Genf. Diese ganze Reformationsgeschichte ist eine Bewegung von ganz, ganz vielen Menschen, die sehr gebildet waren in alten Sprachen und die dann neue Pfarrer ausgebildet haben. Das ging in die Lande und war eine Riesenbewegung.
Das war ja damals erstmal der Versuch, die römisch-katholische Kirche zu reformieren.
Ja, das kann man ja auch ganz gut in dem Luther-Film studieren, wie er da erstmal ganz zaghaft anfängt. Und er will eigentlich gar nicht unbedingt die Abtrennung von der katholischen Kirche. Aber er hat eben diese biblische Erkenntnis, die total dem Kirchentypus, wie er damals war, widersprach. Man hatte ja damals, das ist ja sicher sehr bekannt, den sogenannten Ablasshandel betrieben, also schön Briefe geschrieben. Deine Onkel und Tante, die verstorben sind, die kommen in den Himmel. Du musst dann nur eben ein bisschen Geld bezahlen und dieses Geld wurde dann verwandt, um unter anderem den Petersdom in Rom zu bauen. Den gibt es ja heute noch zu besichtigen. In seiner ganzen Pracht, dafür braucht man viel Geld. Luther fand das eben absolut nicht richtig und nicht der Bibel entsprechend. Und die hat er ja dann in seiner Kammer auf der Wartburg übersetzt, das Neue Testament zuerst, und hat dann später auch das Alte Testament herausgebracht.
Wie war das zu leisten? Konnte er das alleine? Wie denkt man heute darüber?
Ja, das war natürlich eine unglaubliche Leistung. Wie gesagt, er hatte viele Helfer auch, unter anderem eben Melanchthon. Und er hat aber auch ganz viel selber geschrieben und gepredigt und gemacht. Das ist schon eine großartige Sache gewesen, also was Luther da geschafft hat, wenn man sich ansieht, wie viele Bände der Weimarer ausgab, wie viele Briefe er geschrieben hat, wie viele Predigten er gehalten hat. Das ist wirklich eine große Sache gewesen.
Reformation zwischen 1517 und 1648 bezeichnet ja im engeren Sinn eine kirchliche Erneuerungsbewegung und die Spaltung des westlichen Christentums in verschiedene Konfessionen, katholisch, lutherisch, reformiert. Herr Dr. Abrath, wie sah die Welt, die westliche Welt, geografisch damals aus?
Ja, nehmen wir mal Europa, die Landkarte Europas, so in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Da gab es zunächst das große, mächtige Deutsche Reich, beherrscht von Kaiser Karl dem V. Und der war ja der König der habsburgischen Lande. Gleichzeitig war er König in Spanien. Gleichzeitig gehörte dazu Sizilien, Süditalien, Sardinien, Korsika, einige Landschaften der Burgund und die Niederlande, was auch Belgien und Luxemburg umfasste. Alles durch Heiratspolitik der Habsburger zusammengekommen. Eine sehr mächtige Stellung in Europa. Und was dann noch dazu kommt, dass ja Amerika entdeckt war und von dort her kamen ungeheure Goldschätze nach Europa. Und die Welt war auch schon umsegelt, Magellan. Und Karl V. konnte eben sagen, in meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Dieser mächtige Mann wurde jetzt aber von mehreren Seiten angegriffen. Einmal von den Türken, die gerne Wien erobern wollten. Das war eine sehr bedrohliche Situation, 1526. Dann von Frankreich, die italienischen Gebiete angegriffen. Und England griff auch Spanien an, später besonders bekannt dann, als Philipp II. Dort herrschte. So, in dieser Machtsituation spielt jetzt die Reformation in der Mark eine besondere Rolle. Wir haben ja das schöne Kennzeichen MK und alle wissen ja, das heißt
Märkischer Kreis.
Märkischer Kreis. Und was bedeutet das eigentlich? Die Mark war eine Grafschaft mit der Hauptstadt Hamm, ist ja ein anderer Kreis jetzt. Dazu gehörte nicht nur das, was jetzt Märkischer Kreis ist, sondern eben die Gebiete bis Soest und auch die Gebiete bis Hattingen.
Werden, Essen.
Ja, gehörten auch dazu, bis runter nach Bergneustadt. Und das war alles Grafschaft Mark. Aber es gehörte nicht dazu, das Gebiet um Menden herum. Das war das Herzogtum Westfalen, gehörte zum Kurfürstentum Köln, was ja ein geistliches Fürstentum ist. Und es gehörte auch nicht dazu, die Grafschaft Limburg. Das ist für die Räucherkammer später nochmal wichtig. Die Grafschaft Limburg umfasste nämlich einige interessante Orte.
Heute im Glashaus ist mein Gast Dr. Gottfried Abrath, Pfarrer der Iserlohner Erlösergemeinde, und wir sprechen über die Reformation in der Grafschaft Mark. Herr Dr. Abrath, und was passierte in Iserlohn?
Von Iserlohn gibt es leider nicht so viel zu berichten. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. In Iserlohn gab es ungefähr 9 große Stadtbrände. Iserlohn war ja eine Stadt mit Eisenverarbeitung und dort gab es eben viele kleine Feuerchen, wo dann leicht auch ein großes draus werden konnte. Es gibt leider fast gar keine Archivmaterialien vor dem 18. Jahrhundert. Das ist sehr schade und deswegen weiß man wenig. Worüber man aber eine Menge erzählen kann, ist die Grafschaft Mark. Die größte in ganz Westfalen, so schreibt ein alter Historiker, gewiss unter diejenigen Länder zu setzen, so von Gott mit übergroßem Segen sind beschüttet worden. Mhm. Wer im Lande lebet und fremden Boden betreten hat, braucht zwar keiner Zeugnisse, sondern wird mit Mund und Herzen ausrufen, O liebe Grafschaft Mark, Gott hat dich reich geschmücket. Du lieferst alles da, dein Volk ist sehr beglücket. So findet man das in einer älteren Beschreibung.
Ja, und ich habe gelesen, die Grafen von der Mark zählten im Hochmittelalter zu den mächtigsten und einflussreichsten westfälischen Regenten.
Sieht da ja noch was davon in Altena, das gehört auch dazu. Die Burg Altena ist ja auch noch eine ältere Herrschaft gewesen, gehörte dann aber zur Grafschaft Mark. Und sie hatten eben Soest dazu geholt. Soest hat er sich da ein bisschen übernommen in der sogenannten Soester Fehde, gehörte eben auch dazu. Iserlohn war damals eine kleinere Stadt, vielleicht 3000 Einwohner.
Damals?
Also ich meine jetzt die Zeit vor 500 Jahren etwa. Mhm. So, was dann jetzt noch dazu kommt, dass die Grafschaft Mark zusammengeschlossen war mit dem Herzogtum Jülich, Kleve und Berg. Und die Hauptstadt war Düsseldorf. So, und daher regierte jetzt in der Grafschaft Mark nicht ein Graf, sondern ein Herzog. Der war natürlich dann schon sehr mächtig durch diese Gebiete, die große Teile des heutigen Nordrhein-Westfalen ausmachen und eben auch in der Hauptstadt Düsseldorf ihren Sitz hatten, dort ein Schloss hatten. Die Herzöge Johann Wilhelm und Johann Wilhelm waren in der Reformationszeit dort und es gab ja diesen Grundsatz, seit 1555 hat er sich durchgesetzt, cuius regio eius religio. Entschuldigung, dass ich nochmal wieder mit Latein komme.
Die
das
Übersetzung.
Des der Fürst, des der Glaub, kann man natürlich nochmal ein bisschen moderner übersetzen, wem das Land gehört, der darf auch die Religion bestimmen. Das war immerhin schon ein ganz großer Schritt. Das war ja früher gar nicht denkbar. Denn da war der König eben der Höchste und der sagte, wo es lang ging. In Frankreich ist das ja so gekommen. Aber hier konnten eben die einzelnen kleinen Fürstentümer auch bestimmen, wie die Religion im Land sein sollte. Johann der Dritte, der Friedfertige, war der Herzog dieser Fürstentümer. Der hat seine Tochter Sibylle an Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen verheiratet. Und der war ja bekanntlich schon auf der Seite der Reformation mit Luther zusammen. Und der Bruder dieser Sibylle, das war der Wilhelm, der ist eben auch sehr interessant. Der hat nämlich tatsächlich Weltpolitik sozusagen getrieben. Der hat den übermächtigen Kaiser Karl auch noch angegriffen. Erstmal hat er sich aber mit England verbündet. Und zwar durch eine Hochzeit.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Die Tochter von Herzog Johann III. Hat seine Tochter Sibylle an Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen verheiratet und ihr Bruder Wilhelm hat sich mit England verbündet und eine interessante Frau geheiratet.
Nämlich Jean d'Albret, die war Königin von Navarra und wurde später die Mutter von Heinrich IV. Das war der Hugenottenführer, der in Frankreich viel Aufsehen erregt hatte und der spätere König. So, und jetzt fing der Wilhelm an, mit dem Karl, dem Fünften, dem mächtigen Kaiser, Krieg zu führen und griff ihn also an und hat sich dabei übernommen und verlor diesen Krieg. Dann kam Karl der Fünfte und sagte, so, jetzt musst du dich auch scheiden lassen, weil deine Frau ist viel zu evangelisch. Ich habe hier eine andere für dich, nämlich meine Nichte Maria von Habsburg. Und dass du mir keinen Unsinn mehr machst, sondern schön auch jetzt mich unterstützt hier im Kampf gegen die ganzen Feinde, die ich habe. Und das hat er dann erstmal auch gemacht. Aber in der Grafschaft Mark und in seinen Herzogtümern kam es dann so eine Art Mittelweg. Man hat dann einerseits gesagt, ja, also das, was die katholische Kirche gemacht hat, das ist nun nicht mehr so das, was wir wollen. Und die haben irgendwie auch nicht so richtig das Evangelium begriffen und die Bibel, das war ja schon bekannt. Also, was die Evangelischen wollen, das dürfen wir nicht. Also versuchen wir mal so einen Mittelweg.
Also wurde auch reformiert?
Ja, man nannte das Via Media, also der Mittelweg. Wird ja heute auch immer viel gerühmt und man macht Kompromisse in der Politik, schließt Koalitionen und dann wird das dann ausgehandelt. Das wird ja als goldener Mittelweg auch bezeichnet. Und das bedeutete aber zum Beispiel in Iserlohn ein einziges Hin und Her. Dazu können wir da später noch was sagen.
Wie haben denn die Menschen zu der Zeit gelebt?
Ja, was wir für Quellen haben, zeigt ja erstmal die Pracht, die da aufgebaut wurde, seitens des Herzogtums oder auch der Herzöge. Man kann das noch besichtigen. In Düsseldorf gibt es noch einen einzigen Turm von dem früheren Schloss von Pascalini. Der steht da so am Rhein. Und man kann eben dann Bilder sehen von der Hochzeit, die der Sohn von Wilhelm dann gefeiert hat, mit welcher Pracht und was sie alles zu essen kriegten. Und zum Beispiel auf der Burg Altena kann man aber auch sehen, wie die armen Menschen lebten. Die hatten dann nur so einen Holzteller und ein Löffelchen und mussten ihren Brei schlürfen. Das war also im Unterschied dazu eine unglaubliche Armut.
Gab es denn überwiegend Landwirtschaft oder
ja,
von was haben sich die Menschen ernährt?
Ganz überwiegend Landwirtschaft und Holzabbau, ein bisschen Eisenproduktion, aber da war ja nicht viel Industrie, auch nicht hier im Revier. Bisschen Bergbau war da, das kann man ja alles mit heute überhaupt nicht vergleichen. Die Menschen waren unglaublich arm, der Gegensatz war unglaublich groß zwischen reichen Fürsten und den Armen.
Im Glashaus mit Charlotte Kroll.
Und heute im Glashaus beschäftigen wir uns mit der Reformation in der Grafschaft Mark. Herr Dr. Abrath, Sie sagten gerade, dass der Unterschied zwischen armen Leuten und reichen Fürsten und Herzögen unglaublich groß war.
Und jetzt lasen Sie die Bibel und da stand ja gar nichts von den Fürsten drin, dass die jetzt so besonders mächtig oder klug wären, dass es so einen Unterschied geben sollte. Und deswegen kam es im Laufe der Reformationszeit dann zu ja schon revolutionären Bewegungen. Umstürzen in Münster, das ist bekannt, die Wiedertäufer. Aber auch in ganz vielen anderen Reichsstädten und auf dem Land gab es den sogenannten Bauernkrieg, Aufstände, wo die Reformbewegung in revolutionäre Bewegung überging, also auch in politische Veränderung hinein. Die hat Luther bekanntlich ja abgelehnt, weil er auch um sein ganzes Werk fürchtete. Er hat sich ja sehr mit seinem Landesfürsten zusammengeschlossen und geradezu eine Kultur der Kirche im Verbund mit dem Fürstentum entwickelt. Der Bauernkrieg ist ja auch dann sehr schnell gescheitert. Die hatten ja nur Lanzen, während die anderen Kanonen hatten, und die hatten keine Chance. Man kann das im Fürstentum Herzog Jülich Kleve Mark auch sehr gut nachvollziehen. Die Dinge, die Gegenstände der Reichen sind ja alle noch sozusagen bewahrt worden, konserviert worden. Und wenn jetzt die Reformation eingeführt wurde irgendwo, in Soest war das ja schon ein bisschen früher, 1531 etwa, und in den 50er Jahren kam das dann auch in Iserlohn. Jetzt müssen wir nämlich auf diese schöne Geschichte mit der Räucherkammer zu sprechen kommen. Es war ja so, dass überall, wo die Reformation eingeführt wurde, das hatte ja zur Folge, dass die Geistlichkeit sozusagen erstmal entmachtet wurde und all die Dinge, die sich an Land gezogen haben, also wie sie die Bauern ausgebeutet haben, die wurden natürlich dann verhindert. Insofern war das auch die Reformation schon eine wirtschaftliche Angelegenheit. In Iserlohn gab es nur nicht so viel Geistlichkeit und deswegen ist die Reformation wahrscheinlich erstmal so intensiv nicht in Gang gekommen.
Herr Dr. Abrath, ich habe gelesen, dass die Reformation Iserlohn 1524 erreicht hat, als Konrad Fernhagen die lutherische Lehre verbreitete und Iserlohn in den damaligen Grenzen mehrheitlich lutherisch wurde.
Es ist insofern vielleicht eine Legende, eine etwas obskure Geschichte. Es war nämlich so, wurde berichtet in einer alten Quelle, wo es nicht so genaue Belege gibt, dass sich die ersten Luther-Eingänger in einer versteckten, schwarz geräucherten Kammer in Gerlingsen zusammengefunden hätten, um die Schriften Luthers zu studieren.
Das ist eine Zeitangabe?
Das wird eben dann mit dem Jahr 1524 zusammengebracht. Mhm. Jetzt muss man sich vor Augen halten, Gerlingsen gehörte nicht zur Grafschaft Mark, sondern gehörte zur Grafschaft Limburg. Der Fußweg beträgt etwa 40 Minuten nach Gerlingen. Und wenn man jetzt in Gerlingsen nach möglichen Orten sucht, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Es gab da zwei alte Bauernschaften. Einmal den Hof Schulte-Gerlingsen, der jetzt noch besteht, und dann einen Hof in Obergerlingsen, wo jetzt Hochhäuser sind. Aber dieser Hof Schulte-Gerlingsen, den gibt es noch. Da kann man dann mal hinfahren und in die Räucherkammer hineingehen. Interessanterweise hatte der da wirklich eine, die er mir gezeigt hat.
Schwarz, das ist ja unglaublich.
Schwarz geräucherte Kammer. Das könnte man vielleicht leicht wissen, wenn man ihn fragt. Es gibt ja viele Räucherkammern in Westfalen. Aber diese kann es nicht gewesen sein. Das Gebäude ist vermutlich erst so 150 Jahre alt. Aber da könnte es gewesen sein.
Weil?
Nicht in dieser Räucherkammer, aber an dem Ort, weil es eben nur diese zwei Höfe in Gerlingsen gab. Mhm. Also 50-50 Chance, okay, gibt es da. Ja, in dieser Räucherkammer, da riecht man ja geradezu die Reformation. Wie herzhaft Westfälisches dazugeht. Der versteckte, schwarz geräucherte Kammer ist ja eine wunderbare Sache. Aber was handfest ist, ist das nicht.
Handfest ist nun die Räucherkammer in Gerlingsen nicht, aber handfest ist die Person, eine Persönlichkeit.
Konrad Fernhagen, der war Pfarrer oder Priester in der Bauernkirche. Und was bei Priestern ja vielleicht schon mal vorkommt, dass sie Kinder haben. Aber was besonders ist in diesem Fall, dass er seine Kinder öffentlich anerkannt hat. Mhm. Die Mutter ist leider nicht bekannt, aber die beiden Kinder, Johann von Hagen und Melchior von Hagen, sind bekannt. Auf diese Legenden stützen sich so ein bisschen auf Johann von Hagen, der dann nämlich auch Pfarrer wurde. Ja, war natürlich dann ein bisschen umstritten, der Priesterssohn, und da wurde er angefeindet. Da kann man sehen, die gewisse Verlogenheit besteht ja darin, nicht der Konrad von Hagen wurde angegriffen, sondern Johann von Hagen, weil er unehelich war. Heiraten konnte der Konrad natürlich nicht damals. So, der Johann von Hagen kriegt wieder zwei Kinder, Johann und Konrad, die gleichen Namen, und die beiden studieren in Helmstedt Theologie, werden auch beide Pfarrer. Und in Helmstedt, das war nun wirklich erklärtermaßen eine lutherische Universität. Spätestens also in den 60er Jahren, als die beiden Pfarrer an der Bauernkirche in Iserlohn werden, ist Iserlohn dann als evangelisch zu bezeichnen oder als reformatorische Stadt. Es war noch eine andere Sache damit verbunden. Die Bauernkirche war eine sogenannte Vikariatskirche. Eine Vikarie bedeutete, man hatte auch gewisse Einkünfte von dieser Kirche. Ich weiß nicht, ob die einen Weinberg hatten, nicht, aber vielleicht einen Kohlgarten oder so etwas Ähnliches. Und dann kriegte man da schon Ernte draus. Und das wollten die natürlich auch gerne in der Familie weitervererben. Das war auch, man muss es so sehen, auch ein wirtschaftlicher Grund, um Kinder zu haben und das weitervererben zu können. Jemand anders, der da noch eine Rolle spielt, war der Hermann Hondorp. Der war sehr lange katholisch geblieben. Bei dem ist es ganz klar, der hat 1565 erklärt, er wollte evangelisch werden. Das wissen wir von einem Grabstein, den gibt es leider auch nicht mehr, aber den hat es noch im vorigen Jahrhundert gegeben und stand in der obersten Stadtkirche.
Wie mühselig war denn Reformieren zur damaligen Zeit oder auch nicht?
Das ist schwer zu sagen, aber mühselig war es insofern, weil die haben dann evangelisch gepredigt, zum Beispiel der jüngere Johann von Hagen, und die erhielten dann Predigtverbot von ihrem Herzog. 1588 war das. Damals war nicht mehr der Wilhelm an der Macht, sondern der Sohn Johann Wilhelm. Und der war geisteskrank, und seine Berater, Räte, die haben ihn sogar gar nicht mehr aus dem Bett rausgelassen, sondern dann versucht, Gegenreformation zu machen, alles wieder katholisch zu machen. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die beiden ein Predigtverbot kriegten. Das war natürlich schon eine gewisse Anfechtung, aber die haben sich da nicht beirren lassen. Offenbar hatten die Städte innerhalb dieses ganzen Herzogtums und auch in der Grafschaft Mark viel mehr Macht, als man es sich vielleicht vorstellen kann. Iserlohn war von Düsseldorf viel weiter weg als heute, weil ja die Verkehrsmittel ganz andere waren. Man brauchte da bestimmt einige Tage, bis man in Düsseldorf war. Und eine Heeresmacht einsetzen wollte man wohl auch nicht, weil ja ganz viele Städte waren ja einfach schon evangelisch geworden. Und insofern hatten die da auch die Bevölkerung hinter sich. Es hing aber eben sehr stark von der Persönlichkeit des jeweiligen Pfarrers ab. Und in Iserlohn waren dann eben auch diese Familie von Hagen, und die haben sich da doch auf die evangelische Weise, haben die dann gepredigt. Also nicht mehr so einen Mittelweg beschritten, sondern eindeutig evangelisch.
Herr Dr. Abrath, Reformation heißt Veränderung, Erneuerung. Hatten denn die Reformatoren die Iserlohner hinter sich?
Was die Menschen begeistert hat, war die neue Art der Kirche, so eine Aufbruchsstimmung, ein Freiheitsgedanke, der ja eine große Rolle spielt. Der Glaube muss frei sein. Und diesen Gedanken, den, sagen wir mal, die Fürsten und der Kaiser dann ausgehandelt haben, ja, dass die Fürsten jetzt bestimmen dürften, wie die Religion im ganzen Land aussieht, der hat sich sozusagen in der Mark überhaupt nicht mehr durchsetzen können. Sondern die Bevölkerung und die Städte und die Pastoren haben gesagt, wir gehen jetzt diesen Weg. Und dann haben die Freiheit des Glaubens da auch ausgelebt.
Hatte das denn politische Auswirkungen in der Grafschaft Mark?
Ja, insofern natürlich, dass dann die Mark und das Herzogtum als evangelisch galten, und die sind dann entsprechend im Dreißigjährigen Krieg ja auch ganz anders bekämpft worden als die katholischen Lande. Es gab ja da unheimliche Zerstörung. Zu der Zeit gehörte das dann allerdings schon zum Kurfürstentum Brandenburg. Die hatten das dann geerbt. Und da war dann natürlich die entstehende brandenburgische Macht, später Preußen, war natürlich von großer Bedeutung.
Und wie war die Reaktion der katholischen Kirche in der Grafschaft, Mark?
Darüber ist auch sehr wenig bekannt. Es hat einige Zwistigkeiten gegeben, ganz in der Nähe, nämlich zum Beispiel in Letmathe. Letmathe gehörte zur Grafschaft Limburg. Und in Letmathe gab es ja eine Familie, die da sehr mächtig war, die Brabecks. Die haben ja da auch Sitztümer, ein kleines Schlösschen gebaut. Und die sorgten dann dafür, dass die katholische Richtung erhalten blieb, obwohl der Graf von Limburg auch sehr evangelisch, ja sogar reformiert gesinnt war. Und jetzt kam es dann interessanterweise erstmal auch zum Konflikt zwischen Reformierten und Lutheranern, wobei dann die Katholischen aus Letmathe so ein bisschen mehr die lutherische Richtung unterstützt haben, weil die wieder gegen den Graf von Limburg ging. Das hat sich zum Beispiel in der kleinen Ortschaft Östrich gezeigt. Dort wollte also der Graf von Limburg, wollte gerne also diese reformierte Richtung, also mehr die von Calvin her, einführen. Und dann gab es da aber auch noch alte Rechte, die reichten von der Bauernkirche in Iserlohn nach Österreich. Und die sagten, nee, wir dürfen entscheiden, wir sind mehr für die lutherische Richtung. Und dann haben die sich richtig gehend gezankt, war auch nicht gerade ein überzeugendes Beispiel der neuen Kirche. Dann ist dann also erst der lutherische Pastor auf die Kanzel gestiegen, hat eine Predigt gehalten. Und dann war der fertig und dann kam der reformierte Pastor und hat auch eine Predigt gehalten. Dann sind die Leute, glaube ich, auch irgendwann früher rausgegangen, haben dagegen sozusagen protestiert. Es gab da ein Hin und Her. Je nachdem, wie man die Leute überzeugen könnte, war ja auch vielleicht eine Sache des jeweiligen Predigers. War es dann so, wir sind eher reformiert oder eher lutherisch? Man kann von den einfachen Leuten damals ja nicht erwarten, dass sie diesen Abendmahlstreit zwischen Reformierten und Lutheranern verstanden haben, der ja dann auch hinterher gar kein Streit mehr sein musste, wie man dann jetzt im vorigen Jahrhundert eingesehen hatte.
Die Grafschaft Mark, Herr Dr. Abrath, ist ja nun heute in verschiedene Kreise strukturiert. Gibt es da Unterschiedlichkeiten in der Auswirkung der Reformation?
Das ist so von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich, je nachdem auch welche Pfarrerpersönlichkeit, Frauen gab es damals noch nicht in diesem Beruf, da gewirkt hat und welche Einstellungen die hatten, ob die entsprechend eine Schulung gemacht haben, studiert haben an einer lutherischen Universität oder eher an einer traditionell katholischen. Das ist ein einziger Flickenteppich auch in der Grafschaft und im ganzen Herzogtum gewesen. Flickenteppiche können ja sehr schön sein.
Der Stand der Reformation 2017. Glashausfrage.
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Was brauchen wir eigentlich heute für eine Reformation? Wo müsste denn eigentlich die Kirche, beim Staat fragt man sich das ja auch ständig, was muss reformiert werden, was muss erneuert werden? Aber wie kann zum Beispiel die Kirche eine Erneuerung erfahren? Wenn man das mal so auf die Medien bezieht, kann man erstmal den Unterschied sehen. Damals hatten sie eben gerade den Buchdruck erfunden und dann die Bibel übersetzt und konnten jetzt zum ersten Mal die Bibel in Deutsch lesen. Heute hat man die Social Media und es gibt ganz viele Nachrichten von allen Seiten, die aber im Grunde genommen gar nichts mehr unbedingt mit einer frohen oder guten Botschaft zu tun haben, sondern einfach nur Nachricht sind an sich. Und da ist ja schon so eine Vielfalt, die bedrängend wirken kann und die erschlagend ist und die Menschen vielleicht sogar daran hindert, wirklich in einem Gespräch zu sein. Also wenn man etwas reformieren wollte, wäre mein Vorschlag, man müsste mal wieder zurück zu einem Gespräch kommen und gerade auch sehen, dass die Reformation ein Wunder enthält, nämlich das Wunder, wie auf einmal diese Bibel sich wieder selbst ins Spiel bringt. Die Bibel war jahrhundertelang sozusagen verschütt gegangen. Sie war nur auf Lateinisch zugänglich, das konnten nur Experten lesen und interpretieren. Es wurde aber auch gar nicht interpretiert. Man hat dann Marienfiguren und Marienkirchen gebaut. Auch die Iserlohner Kirche ist ja eine Marienkirche. Man hat Bilder gemalt, damit die Leute das verstehen. Aber es war eine eigentlich ganz abweichende Botschaft, die gar nicht viel mit der Bibel zu tun hatte. Und jetzt kommt man darauf, dass man die Bibel übersetzt. Und das ist eigentlich nur der Anlass, dass diese Bibel auf einmal in die Bevölkerung hineinspricht. Wenn man so will, das ist ja jetzt eine theologische Aussage, spricht Gott selbst in die Bevölkerung ein und lenkt die Geschichte auf so eine erstaunliche Weise, dass man nur sagen kann, ja, der Mensch ist gar nicht mehr das Subjekt, was sozusagen entscheidet, hier, wir machen jetzt mal eine Reformation, sondern diese Reformation geht sozusagen durch die Schrift, also vollzieht sich durch die Heilige Schrift, durch die Bibel. Die Bibel ist das Subjekt, was die Reformation vorantreibt. Und das ist ganz erstaunlich. Sie interpretiert sich sozusagen selber, legt sich in die Zeit hinein und sagt, so geht es. Und die Leute begreifen das. Die Leistung Luthers ist, dass er das übersetzt hat. Aber man sollte nicht unbedingt von einem Lutherjahr sprechen, sondern was da in der Bibel erkannt worden ist vor 500 Jahren, das könnten wir uns doch auch mal wieder ein bisschen mehr aneignen.
Tja, und das kann man im 501., 502. und 503. Jahr auch wiederholen. Herr Dr. Abrath, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Föhlock-Studio in Iserlohn und Ihren Beitrag hier zum Lutherjahr 2017. Danke, dass Sie hier waren.
Ja, sehr gern.
Und ich verabschiede mich bei Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, möchte Ihnen aber noch unser Föhlock-Programm, das Programm des Bürgerradios Iserlohn, ans Herz legen. Das finden Sie unter www.radio-iserlohn.de. Alles Gute, Ihre Charlotte Kroll.
Föhlock. Von Bürgern für Bürger.